Winfried Nerdinger, Walter Gropius, Architekt der Moderne. Er gilt als Ikone der Moderne. Mit dem Faguswerk in Alfeld an der Leine und dem Bauhausgebäude in Dessau entwarf er zwei der berühmtesten Bauten des 20. Jahrhunderts. Das von ihm gegründete Bauhaus wurde dank seines unermüdlichen Werbens zum Aushängeschild für das gute und fortschrittliche Deutschland. Die Auflösung der Bildungsstätte durch die Nazis verstärkte den Bauhaus-Mythos noch. Ein Mythos, den Gropius geschickt zu nähren wusste. Mit seinem Gang ins Ausland, über England, in die USA, machte sich Gropius daran, mit missionarischem Sendungsbewusstsein den Bauhaus-Mythos zu verbreiten und seine Vision einer neuen Welt zu verkünden. Eine Welt, in der historische Formen als Verrat an der Gegenwart galten. Doch was für ein Mensch stand hinter dieser dogmatisch vertretenen Idee? Und was wissen wir über den Privatmann Gropius? In diesen Blinks wirst du mehr über das unerschütterliche Selbstbewusstsein und den unglaublichen Erfolg eines Architekten herausfinden, der von sich selbst sagte, dass er eigentlich kein Talent besäße. Überzeugungs- und Durchsetzungskraft besaß er dafür umso mehr. Und er hatte keine Angst davor anzuecken. Blink Nummer 1. Gropius' Weg in die Architektur verläuft zunächst holprig, doch seine Beziehungen öffnen ihm die Tür. Walter Adolf Georg Gropius kommt am 18. Mai 1883 in Berlin zur Welt. Dem dritten Kind eines Regierungsbaumeisters und einer aus der wohlhabenden Familie Scharnweber stammenden Mutter fehlt es an nichts. Urlaube verbringt man in der luxuriösen Familienvilla an der Ostsee oder auf den Gütern seiner Onkel in Posen und Hinterpommern. Seine Karrierelaufbahn scheint Walter Gropius in die Wiege gelegt. Denn in seiner großbürgerlichen Familie finden sich gleich mehrere Architekten, die zum Teil sogar mit Karl Friedrich Schinkel befreundet waren. Letzterer wird in der Familie Gropius wie ein Hausheiliger verehrt. Und Walters verstorbener Großonkel Martin, an den noch heute der Martin-Gropius-Bau in Berlin erinnert, war Direktor der Königlichen Kunst- und Gewerbeschule. Mit 20 Jahren tritt Walter in die Fußstapfen seiner Vorfahren und schreibt sich zum Architekturstudium in München ein. Doch das Studium fällt ihm schwer. Besondere Schwierigkeiten bereiten ihm zeichnerische Darstellungen und die naturwissenschaftlichen Fächer. Bereits nach dem ersten Semester bricht er sein Studium ab und kehrt nach Berlin zurück. Obwohl er während seines Münchner Semesters kaum Fähigkeiten in der Darstellung, Berechnung oder Ausführung architektonischer Entwürfe erwarb, gelang es einem seiner einflussreichen Onkel, ihm ein Baupraktikum in einem Architekturbüro zu vermitteln. Danach meldet Walter sich zum freiwilligen Militärdienst, wie es im damaligen Großbürgertum üblich ist. Er tritt eine Offizierslaufbahn bei den renommierten Wandsbeker Husaren in Hamburg an. Hier frönt er seiner Pferdeliebe und genießt auf Kosten der Mutter das teure Leben in Casinos und den besseren Kreisen Hamburgs. Eine gewisse Herrenreiterattitüde mit Vorliebe für teure Maßanzüge, Reitsport und elitäre Distanziertheit wird für Gropius zeitlebens charakteristisch bleiben. Nach Ende seines Militärdienstes unternimmt Gropius einen zweiten erfolglosen Anlauf in Sachen Architekturstudium. Diesmal bricht er das Studium an der Königlich-Technischen Hochschule zu Berlin nach 4 Semestern ab. Doch zum Scheitern trägt wohl auch bei, dass er in dieser Zeit immer wieder von seinem Onkel mit kleineren Bauvorhaben beauftragt wird, die ihn in Beschlag nehmen. Auf einer Spanienreise lernt er zudem einen der damals reichsten und einflussreichsten Kunstmäzene Deutschlands kennen, Karl Ernst Osthaus. Dieser stellt ihm prompt ein Empfehlungsschreiben für das Architekturbüro von Peter Behrens aus. Und so öffnet sich für Gropius das Tor zur Avantgarde. Seine Arbeit für den Chefarchitekten und Designer der AEG sollte sein Leben und Denken nachhaltig prägen. Blink Nummer 2. Bei Peter Behrens durchläuft Gropius eine prägende Lehrzeit. Im Juni 1908 kommt Walter Gropius in das Neubabelsberger Büro von Peter Behrens. Die folgenden 22 Monate hier werden sich für Gropius in vielfacher Hinsicht als prägend erweisen. Er kommt in enge Berührung mit dem Thema Fabrikbau. Er erlebt live mit, wie eines der berühmtesten Gebäude deutscher Industriearchitektur, nämlich die AEG-Turbinenfabrik im Berliner Stadtteil Moabit, geplant und gebaut wird. Zudem erwirbt er wichtige Grundlagen zum Entwerfen, Gestalten und Proportionieren von Gebäuden und Räumen. Aber noch entscheidender ist vielleicht das Eintauchen in ein florierendes Architektur- und Designbüro, in dem Ideen zur Baukunst und Lebensweise der Menschen lebhaft diskutiert werden. Peter Behrens vertritt mit Leidenschaft die Haltung, dass die Gegenwart ihren Blick von historischen Vorbildern lösen muss und einen neuen Stil braucht. Der Architekt soll im Sinne eines Erziehers wirken und die Bevölkerung durch Vereinheitlichung und Harmonisierung seiner Kreationen in die Moderne führen. Mit seiner Arbeit am Corporate Design des AEG-Konzerns führt er diesen Ansatz prototypisch vor. Statt für Akademisierung steht Behrens, der wie Gropius kein Architekturdiplom besitzt, für intuitives Arbeiten. All diese Vorstellungen beeinflussen Gropius' Denken maßgeblich. 1910 finden Gropius' Lehrjahre wegen eines Streits mit Behrens ein abruptes Ende. Trotz großer Defizite im architektonischen Zeichnen macht sich Gropius daraufhin mit 27 Jahren selbstständig. Die gedanklichen Konzepte des Bauens sind seine Stärke. Seine Schwächen im architektonischen Zeichnen weiß er durch ausgeprägte Überzeugungskraft und die Hilfe der richtigen Mitarbeiter auszugleichen. Auf der Suche nach Aufträgen kontaktiert er Ende 1910 Karl Benscheid, der in der niedersächsischen Kleinstadt Alfeld an der Leine gerade eine Schuhleistenfabrik plant. Dieser überträgt Gropius die Gestaltung der Fassade des sogenannten Faguswerks. Die Zusammenarbeit wird ein voller Erfolg und bringt Gropius viel Ruhm ein, sodass er sich auf einen Schlag als Architekt etabliert. Noch heute gilt das Faguswerk als Meilenstein der Architekturgeschichte und wurde 2011 zum UNESCO-Welterbe ernannt. Doch was macht das Gebäude so besonders? Gemeinsam mit seinem Kollegen Adolf Meyer entwirft Gropius eine Vorhangfassade aus Glas mit offenen Gebäudeecken und schafft damit den ersten Großbau ohne Eckpfeiler. Gropius verfolgt eine völlig neue Vision von Nutzbauten. Sie sollen als eigenständige Kunst anerkannt werden. Der Arbeiter dürfe hier Licht, Luft und die Würde der neuen Zeit spüren. Wer dahinter philanthropische Motive vermutet, liegt jedoch daneben. Tatsächlich ging es ihm um die Steigerung der Produktivität. Schon wenige Monate nach der Eröffnung des Faguswerks wird Gropius mit dem Erweiterungsbau beauftragt. Doch dann beginnt der Erste Weltkrieg. Blink Nummer 3. Die Kriegsjahre werden für Gropius zur emotionalen Achterbahnfahrt. Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs schließt Walter Gropius sein Architekturbüro und meldet sich umgehend freiwillig zum Militärdienst. Schnell wird er zum Leutnant befördert und an die vorderste Front geschickt, in den Stellungskrieg der Schützengräben von Lothringen. Als eine Granate in unmittelbarer Nähe explodiert, erleidet er einen Schock und darf zum Sonderurlaub nach Hause. Dort erwartet ihn eine freudige Überraschung. Ein Brief seiner früheren Geliebten Alma Mahler, Witwe des einige Jahre zuvor verstorbenen berühmten Komponisten Gustav Mahlers. Mit ihr hatte Gropius im Sommer 1910 eine rauschhafte Affäre erlebt, die in Hunderten von Briefen voll detaillierter erotischer Beschreibungen dokumentiert ist. Als Gustav Mahler von der leidenschaftlichen Affäre seiner Frau erfuhr, stürzte ihn das in eine tiefe Krise. Wie er von der Untreue seiner Frau Wind bekam, ist besonders brisant. Gropius hatte einen Liebesbrief an seine Geliebte, angeblich versehentlich, direkt an deren Ehemann adressiert. Mahler verzieh seiner Frau, die sich jedoch weiter mit Gropius traf. Die Affäre endete erst, als Gropius erfuhr, dass die Versöhnung der Eheleute das Bett einschloss. Ein betrogener Betrüger wollte er nicht sein, dazu war er zu stolz. Nun, Anfang 1915 und mehrere Jahre nach dem Tod Gustav Mahlers, entflammt die Leidenschaft zwischen Gropius und Alma erneut auf. Sie heiraten und im Oktober 1916 kommt die gemeinsame Tochter Manon zur Welt. Doch die Beziehung ist kompliziert. Alma ist eitel und egozentrisch und lebt in andauernder Fehde mit Gropius' Mutter. Auch in dieser Ehe nimmt es Alma mit der Treue nicht so genau und beginnt eine Affäre mit dem jüdischen Schriftsteller Franz Werfel. Als Gropius nach der Geburt seines zweiten Kindes im August 1918 auf Heimatbesuch ist, überhört er ein intimes Telefongespräch seiner Frau. So erfährt er, dass Franz Werfel der Vater des Babys ist. Nun ist Gropius derjenige, der in eine tiefe Krise stürzt. Auch der Krieg setzt ihm zu. Aus seinen Briefen an die Mutter aus jener Zeit spricht tiefe Verzweiflung sowie die Erkenntnis, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen ist. Die Briefe bezeugen jedoch noch etwas anderes, nämlich einen schockierenden Antisemitismus. In seinen Tiraden bezeichnet er Juden als zersetzendes Gift und den Teufel der Welt. Als der Krieg endlich vorbei ist, stürzt sich Gropius in Berlin wie ein Besessener in die Arbeit, um die Kriegserlebnisse und Eheprobleme zu vergessen. Er tritt dem Berliner Arbeitsrat für Kunst bei und entdeckt hier eine neue Ideenwelt, die ihm für die Gründung des Bauhauses wichtige Impulse gibt. Blink Nummer 4. Gropius will eine neue Beziehung zwischen Kunst und Handwerk schaffen. Der großbürgerliche Gropius wird von den neuen Ideen der Revolution angesteckt. Er und der Berliner Arbeitsrat für Kunst verfolgen das gemeinsame Ziel, Kunst und Volk zusammenzubringen. Kunst soll nicht länger elitärer Genuss weniger privilegierter, sondern im Leben aller verankert sein. Auch die Rolle des Künstlers ändert sich. Er büßt seine elitäre Stellung ein. Kurz, Kunst und Volk sollen eine neue Einheit bilden. Der Berliner Arbeitsrat wendet sich mit seinem Programm von Industrie und Technik ab und wirbt stattdessen für eine Rückbesinnung auf das Handwerk. Die Gotik wird dabei zum Volksstil verklärt. Das Zusammenwirken von Handwerkern, Künstlern und Architekten an einem großen Bauwerk wie der gotischen Kathedrale und die gemeinsame Arbeit in mittelalterlichen Bauhütten versinnbildlichen das neue Ideal der sozialen und künstlerischen Einheit. Hier treffen Architektur, Malerei und Skulptur vorbehaltlos aufeinander. Solche und ähnliche Gedanken, die aus dem Arbeitsrat stammen, übernimmt Gropius wenig später fast wörtlich in seinem Bauhausmanifest. Die von ihm propagierte Einheit von Kunst und Handwerk will er durch die Gründung einer neuen Kunstschule in die Tat umsetzen. In Weimar bemüht er sich um die Zusammenlegung der Hochschule für bildende Kunst und der Kunstgewerbeschule, mit dem Ziel, die Kluft zwischen den sogenannten schönen Künsten einerseits und dem Handwerk andererseits aufzulösen. Die Regierung Thüringens sieht in Gropius, der mittlerweile Vorsitzender des Arbeitsrates ist, wohl einen gleichgesinnten Linken und stimmt im März 1919 der Finanzierung seiner Reformschule zu. Das staatliche Bauhaus in Weimar ist geboren. Auch wenn sich Gropius parteipolitisch nie binden wollte und sich nur selten politisch äußerte, wird das Bauhaus von Konservativen und Nationalsozialisten von Anfang an als linksliberales Projekt gebrandmarkt. Zwar spricht sich Gropius für eine Aufhebung der Klassenschranken zwischen akademischer Kunst und Handwerk sowie zwischen Künstler und Volk aus, doch im Alltag empfindet er den sozialen Wandel allem Anschein nach als eher lästig. So beschwert er sich beispielsweise in einem Brief an seine Mutter, dass nun selbst der Pöbel in der ersten Klasse der Bahn mitfahren dürfe. Im Bauhaus will Gropius, so verkündet es das Bauhausmanifest, in einer kleinen Gemeinschaft an der Gestaltung eines neuen Stils für eine neue Zeit arbeiten. Hier sollen die Künstler eine einheitliche Sprache finden und einen neuen Typ Mensch schaffen. Das Deckblatt des Bauhausmanifestes, ein Holzschnitt Lionel Feiningers, zeigt eine Kathedrale und illustriert damit das Streben nach sozialer Einheit. Das Bauhaus, so der Plan, soll zur Kathedrale der Zukunft werden. Doch gelingt Gropius die Umsetzung? Blink Nummer 5. Die Etablierung des Bauhauses ist mit vielen Reibereien und ständigen Geldsorgen verbunden. Anfänglich sprüht der 36-jährige Gropius als Direktor des Weimarer Bauhauses vor Energie und Selbstbewusstsein. Doch schon bald muss er feststellen, welch ungeheurer Kraftaufwand nötig ist, um seine Reformschule in Gang zu bekommen. Die Auseinandersetzungen mit Behörden, Politikern, konservativen Kräften, der Presse, aber auch mit Kollegen und Studenten scheinen kein Ende zu nehmen. Auch die Suche nach Geldgebern und Diskussionen über den Etat ermüden Gropius. Immer wieder muss er um die Finanzierung der Schule kämpfen. »Ich bin zum Packträger meiner Idee geworden«, schreibt er 1922 frustriert. Die Professoren heißen nun Meister, die Ateliers Werkstätten und die Studierenden Lehrlinge. Doch der Fortschritt hat klare Grenzen, und zwar entlang des biologischen Geschlechts. So bleiben die schweren Handwerke wie Stein- und Holzbildhauerei, Schmiede, Tischlerei, aber auch Wandmalerei und Kunstdruck den Männern vorbehalten, während sich die Weberei vermeintlich ganz von selbst zur Frauenabteilung entwickelt. Und was ist mit der Architektur? Die wird in den Anfangsjahren eher stiefmütterlich behandelt. Zwar gibt es ab 1924 einzelne Kurse hierzu, doch eine richtige Architekturklasse besteht erst ab 1927. Trotz der anfänglich finanziellen und organisatorischen Hindernisse gelingt es Gropius, renommierte Künstler wie Paul Klee, Oskar Schlemmer und Wassily Kandinsky ans Haus zu holen. Keiner von ihnen hatte je zuvor an einer Akademie unterrichtet. Sie kommen aus der Praxis und bringen einen neuen Geist mit an die Schule. So auch der für Pädagogik zuständige Johannes Itten, der besonders in den frühen Weimarer Jahren mit seiner Spiritualität die Atmosphäre der Reformschule prägt. Mit kahlgeschorenem Kopf und in Mönchskutte schart er eine fast sektenartige Schülergemeinde um sich. Itten vertritt die Haltung, dass die Schule keinerlei Auftragsarbeiten übernehmen solle und gerät deshalb zunehmend mit Gropius in Konflikt. Der wiederum ist davon überzeugt, dass Auftragsarbeiten essentiell sind, um mit der realen Welt in Kontakt zu bleiben und sich nicht zu isolieren. Gropius sieht die Gefahr, dass das Bauhaus zu einer Insel der Eigenbrötler wird. Diese Sorge führt schließlich auch zu einer neuen Hinwendung zur Technik. Die Rückbesinnung auf das Handwerk dürfe auf keinen Fall eine Ablehnung der Maschine und der Industrie bedeuten, lässt Gropius verlauten. Hier müsse man auf dem neuesten Stand bleiben. Ziel sei es, in den Werkstätten Gegenstände zu entwerfen, die typische Einzelstücke sind, die dann richtungsweisend wirken und industriell gefertigt werden können. Hieß es zuvor noch, dass Kunst und Mensch eine neue Einheit bilden sollen, lautet die neue Programmatik Kunst und Technik eine neue Einheit. Blink Nummer 6. Gropius kämpft in Weimar ums Überleben des Bauhauses und verliert. Gropius beginnt eine Umstrukturierung des Bauhauses, die sich unter anderem in der Verpflichtung des experimentfreudigen Ungarn László Moholy-Nagy widerspiegelt, der Itten ablöst. Anders als Itten in seiner Mönchskutte zeigt sich der technikbegeisterte Moholy-Nagy stets im Monteursanzug mit Krawatte. Um das Bauhaus stärker in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken, organisiert Gropius Ausstellungen und rührt die Werbetrommel mit Vorträgen im ganzen Land, in denen er unermüdlich die Vision des Bauhauses anpreist. 1923 findet die erste große Bauhausausstellung statt, bei der das einzige in Weimar realisierte Bauprojekt der Reformschule vorgestellt wird: das Haus am Horn, ein Versuchshaus, das die architektonischen Ideen des Bauhauses verkörpern soll. Bemerkenswert dabei ist, dass es zu diesem Zeitpunkt immer noch keine Architekturklasse und damit auch keine Bauhausarchitektur gibt. Ein weiteres Highlight der Ausstellung Internationale Architektur sind Entwürfe sogenannter Wohnmaschinen. Dabei handelt es sich um einheitlich vorgefertigte und damit preiswerter produzierbare Häuser. Wir würden uns ja schließlich auch keine Schuhe oder Autos nach Maß mehr anfertigen lassen, argumentiert der Mann, der seine Maßanzüge liebt. Die radikale Ablehnung jegliches historischen Bezugs, die Hinwendung zur Industrie und Technik der Gegenwart, die Forderung nach Typisierung und Einheitlichkeit, die Verbilligung durch Serienproduktion, funktionale Schlichtheit als Schönheitsideal und eine international übertragbare Architektur für mobile Menschen. Das sind die Grundpfeiler von Gropius' Vision. Mit seinem Konzept geht es Gropius zwar um eine Verbesserung der Wohnverhältnisse, aber letztendlich nicht um strukturelle gesellschaftliche Veränderung. Er ist sich wieder einmal selbst der Nächste. Zwar lässt er für die verarmten Studenten ein Gelände zum Gemüseanbau pachten, hat aber gleichzeitig keinerlei Skrupel, sich fürstlich besolden zu lassen. Während Gropius unermüdlich um das Überleben des Bauhauses kämpft, geht es auch in seinem Privatleben turbulent zu. Er verliebt sich in die 14 Jahre jüngere und kurz vor der Hochzeit mit einem anderen stehende Ilse Frank. Er schnappt sie dem versprochenen Bräutigam weg und heiratet sie kurz darauf selbst. Auch seine vorangegangene Scheidung von Alma Mahler könnte aus einem Hollywood-Film stammen. Er ließ sich, obwohl ja eigentlich der Betrogene, von bestellten Detektiven in Flagranti mit einer Prostituierten erwischen, damit Alma als vermeintlich betrogene Frau rechtmäßig die Scheidung erwirken konnte. Ende 1923 kommt in Thüringen dann eine rechte Regierung an die Macht, der das Bauhaus ein Dorn im Auge ist. Gropius bemüht sich zwar, die unpolitische Agenda des Bauhauses zu betonen, dennoch wird ihm der Geldhahn abgedreht, woraufhin das Bauhaus im März 1925 nach Dessau umzieht. Blink Nummer 7. Mit dem Umzug nach Dessau zieht ein neuer Geist ins Bauhaus ein. Der Umzug nach Dessau bietet Gropius die Möglichkeit, mit einem Neubau das Konzept des Bauhauses unter Beweis zu stellen. Es ist eine Bewährungsprobe, die Gropius mit Bravour besteht. Planung und Bau sind sowohl organisatorisch als auch künstlerisch eine Meisterleistung. In rasender Geschwindigkeit wird das Bauhausgebäude Dessau hochgezogen, welches bis heute als eines der Hauptwerke der Architektur des 20. Jahrhunderts gilt. Gekonnt verbindet er die charakteristischen Formen und Fassaden verschiedener Einheiten wie Wohnbereich, Werkstätten und Mensa zu einem organischen Gebäudekomplex. Eine Glasfassade, die sich über drei Geschosse zieht, vermittelt Transparenz und Leichtigkeit. Auch die drei Doppelhäuser für Meister und die Direktorenvilla ernten Applaus. Mit dem Einzug in die neuen Gebäude dringt auch ein frischer Geist nach Dessau, da viele der alten Werkstattmeister in Weimar geblieben waren. An ihrer Stelle treten Jungmeister, ehemalige Bauhausstudierende, die allesamt jünger als 30 und durch ihre Ausbildung im Bauhaus geprägt sind. Ihre innovativen Entwürfe tragen maßgeblich dazu bei, dass das Bauhaus für sein Produkt-, Grafik-, Kommunikations- und Textildesign weltberühmt wird. Doch nicht alles ist rosig im neuen Bauhaus, denn es herrscht eine Zweiklassengesellschaft, die dem Einheitsgedanken widerspricht. Dass Gropius und die Meister in luxuriösen Villen leben und besonders Gropius viel Geld verdient, während die Jungmeister weder gut entlohnt werden noch eine Dienstwohnung gestellt bekommen, sorgt für Frust. Kurz, Gropius predigt einmal mehr Wasser, trinkt aber selbst Wein. Auch in der Öffentlichkeit regt sich zunehmend Kritik an Gropius. Die Kosten für sein Bauvorhaben explodieren, er scheint seine Finger überall im Spiel zu haben und setzt sich für staatliche Förderung seiner privat geplanten Reihenhaussiedlung Törten ein. Ein Interessenkonflikt, der ihn das Amt kosten soll. Die dubiose Vermischung seiner Aufgaben in Gremien als Direktor des Bauhauses und privater Architekt macht ihn angreifbar. Und so endet seine Zeit als Direktor des Bauhauses bereits 3 Jahre nach dessen Umzug nach Dessau. Doch statt Fehler einzugestehen, empfindet Gropius sich als, Zitat, freiwillig. Also bricht er zu einem neuen Kapitel seines Lebens auf. Dank des befreundeten Bauunternehmers Adolf Sommerfeld, der ihm Aufträge für Siedlungen in Berlin zusichert, kann Gropius unbesorgt kündigen und auf Kosten des reichen Freundes zu einer 2-monatigen USA-Reise aufbrechen, auf der er sich für zukünftige Projekte inspirieren lassen will. Blink Nummer 8. Aufgrund der schlechten Auftragslage in Deutschland sucht Gropius nach neuen Wirkungsstätten. 3 Wochen lang reisen Gropius und seine Frau Ilse durch die USA. Sie fotografieren Hochhäuser, treffen sich mit Architekten und schauen sich Gebäude des berühmten Architekten Frank Lloyd Wright an. Außerdem knüpft der ehemalige Bauhausdirektor wichtige Kontakte, die ihm den Weg für seine spätere Berufung an die Elite-Universität Harvard ebnen. Hier zeigt sich wieder, wie Gropius es versteht, die Menschen mit seinem Charisma und seiner Redegewandtheit für sich und seine Ideen zu begeistern. Eine Begeisterung, die jedoch oft in Ernüchterung umschlägt. Das müssen auch die späteren Bewohner seiner Siedlungen erkennen. Schon für die Reihenhaussiedlung Törten, die er noch in Dessau geplant hatte, war er in die Kritik geraten. Zwar wurde die Siedlung in bis dahin unbekannter Schnelligkeit errichtet, doch der Preis dafür ist hoch. Massive Bauschäden und mangelnder Wohnkomfort. Zur Toilette gelangt man nur durch einen Fußmarsch im Freien, die Sitzbadewanne befindet sich dagegen in der Küche. Und die Gleichförmigkeit der Bauten mache die Siedlung zu einer Hundehüttengegend, so die Kritik. Doch Gropius lässt sich nicht beirren und plant in seiner Berliner Zeit eine weitere Großsiedlung nach ähnlichem Prinzip in Karlsruhe. Die Siedlung Dammerstock weist dann auch die gleichen Schwächen auf und wird zudem wegen der Weltwirtschaftskrise von 1929 nur zur Hälfte fertiggestellt. Wie so viele andere muss auch Gropius während der wirtschaftlichen Depression um Aufträge kämpfen. Doch er hat einen entscheidenden Vorteil. Er ist eine international bekannte Persönlichkeit. Das Bauhaus hat ihn berühmt gemacht und er wird als Vertreter der Moderne und des International Style gefeiert. So reist er, von reichen Mäzenen gefördert, mehrfach für Vorträge nach England und entschließt sich 1934 ganz dorthin zu ziehen. Doch trotz eines herzlichen Empfangs und vielseitiger Unterstützung kann er dort in den folgenden Jahren nur kleinere Bauprojekte realisieren. Seine Emigration ist kein politischer Schritt. Im Gegenteil, Gropius hält sich bewusst die Tür für eine Rückkehr nach Deutschland offen. Es ist die schlechte Auftragslage, nicht die Machtübernahme der Nationalsozialisten, wegen der er Deutschland den Rücken kehrt. Gropius verweigert auch weiterhin jede politische Stellungnahme. Und das zahlt sich aus. Als er wenige Jahre später nach Harvard berufen wird, darf er sein Vermögen mitnehmen, ohne dafür Reichsfluchtsteuer zu bezahlen. Freunde wie sein früherer Mäzen Adolf Sommerfeld haben es da schwerer. Sommerfeld war vor den Nazis geflohen und lebt nun völlig verarmt in Palästina. Er bittet Gropius um finanzielle Unterstützung, doch der kann sich gerade einmal zu einer kleinen symbolischen Geste durchringen. Dabei weiß er zu diesem Zeitpunkt bereits von seiner Berufung nach Harvard, die ihm finanzielle Sicherheit und noch mehr Ruhm einbringen sollte. Blink Nummer 9. Auf dem Höhepunkt seines Ruhms bekommt Gropius Ansehen ein paar tiefe Kratzer. In Harvard angekommen, etabliert Gropius eine völlig neue Art der Architekturausbildung. Mit seinem Unterricht an der Graduate School of Design will er weg vom akademischen Lernen. Stattdessen sollen die Studierenden handwerklich-technisch ausgebildet werden und beispielsweise auch Finanzierungspläne erarbeiten. Architekturgeschichte steht erst im dritten Studienjahr auf dem Lehrplan. Damit will er vermeiden, dass die Studenten bei der eigenen Stilsuche von historischen Vorbildern beeinflusst werden. Während in Europa der Zweite Weltkrieg tobt, verläuft der Unibetrieb in Harvard ungestört weiter. Gropius bildet mehrere Generationen von Architekten aus, die das Bauen in der ganzen Welt beeinflussen werden. Er ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere angelangt. Im Dezember 1945 schließt er sich mit einigen seiner Harvard-Absolventen zu einer Kooperation namens The Architects Collaborative, kurz TAC, zusammen und wird zu ihrem Aushängeschild. Das Architekturbüro kann sich vor Aufträgen kaum retten. Wie stark Gropius hier tatsächlich seine eigenen Ideen einbringt, ist unklar. Er stellt die Arbeit als Teamwork dar, doch seine Kritiker bezweifeln dies und stellen ihn als Blender hin. Er brauche das Team, weil er zu eigenständigen Entwürfen gar nicht fähig sei, so der Architekt und Designer Marcel Breuer, ein weiterer Freund, mit dem sich Gropius überworfen hatte. Mit TAC erhält Gropius in den späten 50er Jahren dann auch die drei größten Aufträge seiner Karriere. Die Planung einer kompletten Universität in Bagdad, die künstlerische Betreuung eines Wolkenkratzers in New York sowie die Bebauung einer später nach ihm benannten Siedlung in Berlin, der Gropiusstadt. Doch alle drei Projekte entpuppen sich als zweischneidige Angelegenheiten, die seinen Thron als Star-Architekt ins Wanken bringen. Die Universität in Bagdad wird nie fertiggestellt. Die Planung für Gropius' Stadt nimmt man ihm weitgehend wieder aus der Hand. Und mit dem Pan Am Building in New York macht er sich regelrecht Feinde. Mit der Gestaltung des größten kommerziellen Bürogebäudes der Welt will er ein Wahrzeichen errichten und positioniert es so, dass es den Blick durch die Park Avenue versperrt. Die Leute sind außer sich. Gropius habe sich an den Kommerz verkauft und eine städtebauliche Todsünde begangen. Er habe Frankensteins Monster kreiert. Gropius lässt die Kritik wie gewohnt an sich abperlen. Doch während sein Mythos in Deutschland lange unangetastet bleibt, bröckelt sein Ansehen in den USA zunehmend. Auch im höheren Alter war Gropius noch beruflich aktiv. In Berlin entwarf er etwa ein Apartmenthaus für das Hansaviertel. In Stuttgart ließ er sich kurze Zeit später auf der großen Bauhausausstellung 50 Jahre Bauhaus für sein Lebenswerk feiern. Am 5. Juli 1969 stirbt Walter Gropius schließlich im Alter von 86 Jahren in Boston, Massachusetts. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass Walter Gropius mit dem Farguswerk und dem Bauhausgebäude in Dessau zwei der berühmtesten Bauten des 20. Jahrhunderts schuf. Bis heute prägt der Bauhausstil unser Verständnis der Moderne. Als wortgewandter Redner mit fast missionarischem Sendungsbewusstsein trug er selbst entscheidend zur Glorifizierung seiner Person und des Bauhauses bei. Doch der Blick hinter die Kulissen zeigt, dass Gropius und sein Werk auch ihre Kehrseite haben. Das waren unsere Blinks zu Walter Gropius, Architekt der Moderne, von Winfried Nerdinger. Tschüss und bis bald.